Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Ulrich Clement ist einer der führenden deutschen Sexualwissenschaftler. Er arbeitet seit vielen Jahren als Paartherapeut und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR1. Leute, guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
10 Millionen Menschen in Deutschland suchen aktuell einen Partner im Internet. Das ist die Zahl, die offiziell gehandelt wird. Eine glaubwürdige Zahl?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber es sind ja nicht nur welche, die partnerlos sind. Es suchen welche auch Zusatzpartner, Nebenpartner. Also es sind nicht nur die Alleinstehenden, die suchen.
Alle Altersschichten vertreten?
Ja, die Jüngeren mehr als die Älteren, aber die holen auch nach. Ja, es ist ein allgemeines Phänomen, richtig.
Wobei für die Älteren bleibt ja eigentlich kaum mehr was anderes, weil mit jenseits der 50 sich in irgendeiner Kneipe an eine Theke zu stellen und sagen, übrigens, ich bin auch noch hier, läuft nicht so gut.
Da könnte eine lustige Vorstellung sein, wenn man da steht. Man könnte allein stehen bleiben, was auch lustig wäre, wenn man es lustig nimmt. Aber die Welt ist ja ungerecht. Das ist ein größeres Problem für die Frauen als für die Männer. Die älteren Männer haben immer noch bessere Karten vergleichsweise als die älteren Frauen.
Weil sie Geld haben?
Weil sie Geld haben, weil sie Ressourcen haben, weil es nicht so sehr aufs Aussehen ankommt, sondern darauf, dass sie was Gescheites mitzuteilen haben. Da ist die Welt ungerecht geblieben.
Ansonsten gibt es eine große Partnerbörse, die wirbt mit dem Slogan, alle 11 Minuten verliebt sich bei uns ein Single.
Ja, die Aussage hat mich immer schon amüsiert, weil alle 11 Sekunden verliebt sich ein Single. Da müsste ja ein zweiter Single dazukommen, damit sich zwei verlieben. Also dann, sonst passt es ja nicht. Aha. Übrigens haben die in der Schweiz, hat Parship, auf die sie ja anspielen, haben den Spruch umgeschrieben, haben gesagt, jede Viertelstunde verliert Parship einen Kunden. Und zwar gemeint damit, weil der sich bindet, dann ist er nicht mehr in der Kundschaft drin.
Wie misst man sowas überhaupt?
Für ein Portal ist es nicht schwer zu finden. Die recherchieren das nach. Ich weiß es von denen. Die gucken nach, ob sie erfolgreich jemand gefunden haben. Und aber alle 11 Minuten, selbst wenn das stimmt, das heißt ja noch nichts, wie lange das hält. Und es können ja auch Neuauflagen sein. Und man findet jemanden und trennt sich wieder. Das sind ja, dann sind die ja nicht weg vom Markt, sondern nur kurzfristig.
Arbeiten diese Partneragenturen Ihrer Einschätzung nach seriös?
Dafür kenne ich die nicht gut genug, um das sagen zu können. Also von Parship kenne ich es ein bisschen, die sind sehr seriös. Und von den anderen kann ich nicht beurteilen, ich will jetzt da keine Werbung machen. Aber seriös würde ja nur heißen, dass die solide Daten weitergeben und anständig vermitteln. Was die Leute daraus machen, liegt dann nicht mehr an denen.
Das Problem dieser Partnerbörsen ist ja auch, dass man sich selber beschreiben muss. Die Tendenz eines Menschen geht vermutlich eher in die Richtung, dass man sich in einem möglichst strahlenden Licht sehen möchte oder möchte, dass der andere einen so sieht.
Naja, wenn man in die Werbung geht oder Werbung für sich macht, muss man ja was Positives über sich sagen. Und wenn man in die Werbung geht und sagt, ich bin ein Verlierer und habe Mitleid mit mir. Es gibt übrigens auch solche Werbekampagnen, also dass Leute sagen, ich bin ein Opfer, ich bin mitgenommen vom Leben und damit nicht erfolglos sind. Aber das gibt es verrückterweise auch. Sonst stimmt das, was sie sagen.
Weil die dann bei den Frauen mit dem Helfersyndrom landen?
Ja, klar, das gibt es auch. Das ist für mich das Überraschendste in meiner Arbeit als Paartherapeut, dass immer unglaubliche Kombinationen möglich sind und nicht nur strahlender Mann mit strahlender Frau, sondern auch hilfsbedürftiger Mann mit hilfsbereiter Frau und sowas gibt es alles auch.
Ich habe es vorhin schon gesagt, Sie machen das schon sehr, sehr lange. Hat sich in Ihrer Arbeit viel verändert oder ist es letztlich doch immer ähnlich, wenn nicht gar gleich geblieben?
Gut, es ist einiges ähnlich geblieben, aber es hat sich einiges geändert, dass zum Beispiel mehr Ältere kommen. Dass, als ich angefangen habe, waren das eher jüngere Paare. Jetzt sehe ich sehr viel Ältere, also 50-, 60-Jährige, die sagen, wir kommen in eine Krise oder wissen nach 25 Jahren nicht, ob wir weitermachen wollen miteinander. Ja. Das ist häufiger geworden.
Funktioniert es immer noch so, dass die Frauen die treibende Kraft sind und die Männer dann mitschleppen?
Meistens ist es so. Aber man kann das karikieren nach dem Motto, die Männer, die da sitzen und nichts sagen und fragen, wie lange dauert das hier noch. Aber die gibt es auch, das stimmt schon. Aber die Kunst besteht daran, die ins Gespräch zu bringen, weil die haben ja auch was zu verlieren. Das ist nicht so, dass sie nur da sitzen und mauern. Aha. Die haben auch was zu verlieren und damit auch was zu gewinnen, wenn sie ins Gespräch kommen.
Aber diese merkwürdige männliche Mitteilungsschwäche existiert nach wie vor?
Das ist keine Mitteilungsschwäche. Wenn Männer mauern, teilen sie ja was mit. Dann sagen sie, ich möchte nicht reden oder ich habe schon was gesagt. Also die Männer und Frauen reden unterschiedlich. Die Frauen reden eher prozessorientiert und sind detailverliebter. die Männer ergebnisorientierter. Damit sage ich nichts Neues, aber man muss sich darauf einstellen und nicht erwarten, dass Männer genauso reden wie Frauen. Frauen können mehr Vorwürfe machen, Männer können mehr mauern. Das Muster sieht man häufig.
Und wie kriegen Sie es als Therapeut hin, dass diese männliche Mauer bricht?
Indem ich ihn frage, was er will. Also wenn ein Mann sagt, ich bin noch mal mehr so mitgekommen, dann kann ich ihn ja fragen, wo Sie schon mal hier sind. Immerhin sind Sie ja da. Wie kann die Stunde laufen, damit Sie was davon haben? Was müssen wir hier besprechen, damit auch Sie was davon haben?
Dann würde ich sagen, ich bin da offen, machen Sie einen Vorschlag.
Ja, mache ich gerne einen Vorschlag, aber zu welcher Frage? Was ist Ihre Frage, wenn Sie denn eine hätten?
Ich habe keine konkrete Frage.
Und das heißt, Sie sitzen jetzt hier und warten, bis die Stunde rum ist und ich mit Ihrer Frau gesprochen habe.
Na gut, ich bin jetzt auf Betreiben meiner Frau mitgekommen, aber ansonsten haben Sie sicher recht, ich bin nicht unfroh, wenn die Stunde rum ist.
Ja. Ja, also, dann würde ich sagen, was machen wir denn da? Also ich muss den ja nicht motivieren. Also ich verkaufe ja nicht Paartherapie, sondern ich gehe davon aus, dass die was wollen und dass der auch dann was, der mauert vielleicht erstmal. Das reißt mich aber nicht vom Hocker.
Gehen Sie eigentlich offen in so eine Therapie rein? Offen im Sinne von, wenn es wieder zusammengeht, ist es gut und wenn klar wird, die sollen sich trennen, ist es auch gut?
Ja, natürlich. Ich muss ergebnisoffen sein. Ich bin nicht offen, was Prozesse und Vorgehensweisen betrifft. Da habe ich ja meine Vorstellung, wie man reden kann und was auch nicht so gut läuft. Aber ob sich ein Paar trennt oder zusammenbleibt, das ist deren Entscheidung. Ich verstehe mich eher als Entscheidungshelfer, nicht als Entscheider.
Kann man das prozentual festmachen? Also wie viele der Paare, die zu Ihnen in die Therapie kommen, bleiben zusammen oder finden wieder zusammen und wie viele trennen sich?
Das ist schwer, eine Statistik. Also es trennen sich auch viele, aber es trennen sich auch ohne Therapie auch viele. Ich meine, 30% oder 40% von Paaren, die zusammenkommen, trennen sich wieder. Und in der Therapie sind es auch ungefähr so viele. Also das, Und man muss dazu sagen, es kommen natürlich viele in Therapie, weil sie schon merken, es läuft nicht mehr gut. Also das ist eine Auswahl.
Trennt man sich nach einer Therapie dann besser und sauberer als ohne?
Wenn die Therapie gut gelaufen ist, ja. Also ohne Hader, ohne Vorwürfe, ohne Nachtreten, ohne Gift. Im günstigen Fall kann das so laufen, ja.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Professor Ulrich Clement, Sexualwissenschaftler aus Heidelberg, damit Teil einer Veranstaltung, die zumindest mal so ein Nischendasein gefristet hat, die Sexualwissenschaft. Ist das noch so oder hat sich das verändert?
Ja, Nischendasein. Na, jeder redet ja, jeder ist ja Sexualwissenschaftler. Wenn man rumfragt, kann ja jeder mitreden. Das merke ich immer, wenn ich bei Interviews bin oder auch bei Vorträgen. Es ist ähnlich wie beim Fußball. Es ist jeder Experte.
Jeder ist Bundestrainer im
Fußball. Jeder ist Bundestrainer und weiß es besser.
Und jeder ist Sexualexperte.
Ja, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich sehr viele Fälle kenne, dass ich mit sehr vielen Leuten über die Jahre oder Jahrzehnte gesprochen habe und dann schon einen breiteren Horizont habe und dazu mehr sagen kann. Das würde ich im Parallel zum Bundestrainer für mich beanspruchen.
Wenn wir mal zurückgehen in die 70er Jahre, vielleicht auch die 80er Jahre, haben viele homosexuelle Sexualwissenschaftler diese Disziplin geprägt. Warum war das eigentlich so?
Die hatten auch was zu gewinnen. Denen ging es darum, um die Anerkennung der Homosexualität, um die Aufhebung des Paragraphen 175, der noch bis 1992 noch gestanden hat. Die Homosexuellen, die hatten den Grund, dass sie wollten, dass es normal ist, dass einerseits die Besonderheit des Homosexuellseins gesehen wird, aber auch im Sinne einer Gleichwertigkeit und einer gleichwertigen Alternative sein Liebesleben zu führen.
Ist das gelungen, dieses Vorhaben?
In Mitteleuropa, in den heute kann man sagen weitgehend. Also dass der Paragraph 175 gefallen ist, hat keiner gemerkt so richtig, weil er gar nicht mehr so dramatisch war. Und es gibt genügend öffentliche homosexuelle Menschen, die mit Diskriminierung weit weniger zu tun haben als vor 20, 30 Jahren.
Hat sich diese Disziplin dann irgendwie dann doch nochmal in eine andere Richtung verändert oder geöffnet?
Nein, die ist ja sehr breit. Es gibt ja biologische Aspekte. Die Urologen sind sehr stark geworden in der Sexualmedizin. Tierforscher gibt es, Sexualtherapeuten wie ich. Also das ist so multizentrisch oder multidisziplinär, richtiger gesagt, geworden.
Aha. Warum sind die Urologen so stark geworden?
Weil die die Erektionsstörung als ihr Eigentum betrachten, sozusagen, fachlich gesehen. Die Erektionsstörung gab es schon immer und dann haben die Urologen irgendwann gesagt, wir nennen das erektile Dysfunktion und haben so getan, als sei das was Neues. Und sie haben natürlich den großen Vorteil gehabt, dass sie Viagra und die anderen Produkte auf ihrer Seite haben, die ja nun wirklich wirksam sind, ohne viel Nebenwirkungen.
Aha.
Und die Urologie ist ein sehr aktives Fach, versteht sich teilweise auch als Männermedizin. Die können durchaus von Erfolgen sprechen,
ja.
Aber haben es auch das Gebiet okkupiert und sehen oft nicht so sehr über den Rand hinaus, muss ich sagen.
Wenn es jetzt funktionieren sollte, ob nun mit oder ohne Viagra, dass diese Erektionsprobleme nicht mehr da sind, dann ist es ja für alle Beteiligten ein Grund zu feiern.
Ist ein Grund zu feiern für die meisten Beteiligten. Es gibt einige Beteiligte, die das nicht so zum Feiern finden, die zum Beispiel sagen, ich lasse keine Chemie in meinen Körper, meine Partnerin will das nicht. Meinst du mich oder ist das Medikament der Grund für deine Erektion? Also es passt nicht allen, aber für okay. Die meisten ist es insgesamt gesprochen, ist diese Viagra-Entwicklung und die anderen Konkurrenzprodukte ist ein Segen, halte ich für einen großen Vorteil.
Und wie lösen Sie die Probleme der Skeptiker?
Na, ich frage, was Sie für einen Einwand haben. Oder was wenn jemand sagt, ich nehme keine Chemie in meinen Körper, sage ich, ja, so kann man das sehen und weiter. Also ich bin ja als Therapeut in der interessanten Situation, dass ich mehr Fragen stelle als Antworten gebe.
Was immer gut ist.
Was immer gut ist, aber das heißt nicht, dass ich nicht Position beziehen würde. Ich muss nur erstmal rausarbeiten, was jemand stört, was jemand nicht gefällt und so weiter. Und erst dann kann ich eine Position beziehen.
Gibt es eigentlich auf diese einfache Frage, wer sich warum in wen verliebt, eine Antwort?
Es gibt so Teilantworten, aber die sind eigentlich langweilig. Und ehrlich gesagt sind diejenigen, die sich verlieben, die wollen das gar nicht wissen. Die betrachten es nämlich als Wunder. Aha. Und dann gibt es so eigenartige Erklärungen wie zum Beispiel, wir kennen uns aus einem früheren Leben, Yin und Yang, wir passen zusammen. Und sowas wie uns hat es noch nie gegeben.
Aha.
Also die sind eigentlich mehr am Geheimnis interessiert als an Antworten.
Wenn sich jemand, der Single ist, in einen anderen verliebt, dann passt es ja von der Zeit her. Warum verliebt sich jemand, der in einer festen Beziehung ist, in einen anderen?
Das kann einmal der Grund sein, dass ihm was fehlt und dass er die Lücke, die er in der primären Beziehung erlebt, woanders ausgleicht. Aber es gibt auch Überraschungen. Es gibt eine interessante Studie von ein paar Jahren, die haben gezeigt, dass diejenigen, die fremdgehen, nicht unbedingt diejenigen sind, die unzufrieden sind, sondern die aus verführt wurden, selbst überrascht wurden von dieser Faszination für eine andere Person. Also man kann es nicht nur als Mangel erklären.
Was die Verliebtheit oder das Sich-Verlieben selbst angeht, ich glaube, da gibt es inzwischen ganz viele Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, der Verstand, die Logik, das alles wird großflächig ausgeschaltet.
Es bleibt ein Rätsel. Also es ist nicht so, dass die Forschung was wüsste und ihn nur nicht verrät, sondern man kann das nicht richtig sagen, wie das Verliebtsein passiert, wie es dann funktioniert über bestimmte Neurotransmitter, das ist bekannt. Aber warum es so passiert?
Weiß man nicht.
Kann man nicht sagen und ist vielleicht gar nicht schlecht, weil die Verliebten erzählen sich dann halt ihre Geschichte. Du erinnerst mich an jemand oder du bist ganz wie meine Mutter oder genau nicht wie meine Mutter. Oder das ist die Gelegenheit zum Geschichten erzählen.
Ja, aber warum rennt ein verliebter Mensch wie ein Zombie durch die Welt und kriegt nichts mehr auf die Reihe?
Na, die Mediziner erklären das durch eine Ausschüttung von Dopamin. Aber warum es Dopamin ausgeschüttet wird, wissen sie auch nicht. Sondern da ist jemand angefixt und sieht eine bestimmte Geschichte, die er in der anderen Person, die er in die Person reinguckt. Es ist ja nicht so, dass man sich verliebt, weil die andere Person wirklich toll ist, sondern weil man was Tolles in ihr sieht. Und dieses Dopamin begeistert einen und macht einen relativ immun gegen vernünftige Einflüsterungen von Freunden.
Okay, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Derjenige, also das Objekt der Begierde, verliebt sich quasi zurück. Oder dem Objekt der Begierde ist es völlig wurscht.
So ist es.
Also dann bin ich ja unglücklich verliebt und habe keine Erfolgschance.
Wenn Sie derjenige sind, der sich in den anderen verliebt, der nicht antwortet, sind Sie zunächst mal unglücklich und dann haben Sie die Wahl, ob Sie das Unglück beibehalten möchten oder ob Sie es beenden möchten.
Weiß man eigentlich, warum verlässlich jede Verliebtheit aufhört?
So genau weiß man es nicht. Man weiß, dass die Dopaminausschüttungen weniger werden. Aber man weiß, wofür es gut ist. Das kann man schon sagen. Nämlich, um wieder funktional zu werden, um in eine nächste Phase der Beziehung zu gehen, Verbindlichkeiten einzugehen. Weil die Liebe und die Verliebtheit allein ist ein unzuverlässiges Geschäft. Es setzt voraus, dass es beide verliebt sind, beide gleich verliebt sind, beide in dieselben Vorstellungen eintauchen. Und es ist funktional und sinnvoll und hat sich bewährt über die Gattungsgeschichte, dass man dann irgendwann zur nächsten Frage kommt. Geht man Verbindlichkeiten ein? Geht man auch durch Zeiten hindurch, die nicht nur durch Verliebtheit getragen sind?
Und diese schnucklige Romantik ist ja unter ökonomischen Gesichtspunkten auch relativ sinnlos.
Die Liebe, die Verliebtheit ist was hoch Unzuverlässiges. Das macht sie auch so faszinierend vielleicht. Aber es braucht die Beantwortung durch eine Verlässlichkeit, die nicht nur durch Liebe getragen ist.
Warum verguckt sich ein Mann in eine Frau? Da spielt Aussehen eine große Rolle, Optik, Ausstrahlung?
Ja, also es gibt ein paar klassische Antworten. Die klassische Antwort heißt, die Männer gehen auf Schönheit und Gesundheit und Jugend und die Frauen gehen auf Ressourcen, sozialen Status. Da ist auch was dran. Aber es ist nicht so einfach. Also es ist mittlerweile gucken die aufgeklärten Menschen schon auch mehr auf Intelligenz und auf Parallelität. Das alte Muster ist ein komplementäres Muster. Die suchen alle was sie selber nicht haben.
Ja.
Und wenn Frauen auf Ressourcen achten, dann tun sie das umso mehr, je weniger Ressourcen sie selber haben. Also das ist in Gesellschaften, die nicht so geschlechtergleich organisiert sind, stärker.
Welche Ressourcen meinen Sie?
Ressourcen kann Geld sein, sozialer Status, Intelligenz, Humor übrigens. Es gibt eine schöne Studien, modernere Studien, die nicht nur sagen, es geht was die Frauen bei Männern suchen, um Schönheit und um Reichtum, sondern Intelligenz und Humor rangiert ganz hoch.
Was ist mit dem Faktor Zuverlässigkeit? Also eine Frau will, dass da einer an ihrer Seite ist, der sie nicht betrügt und nicht verlässt?
Also man hat früher geglaubt, die Frauen suchen sich immer nur den verlässlichen Partner. Man weiß heute, dass auch die Frauen diese zwei Suchmuster haben, die Männer schon lange haben oder von denen man das von Männern schon lange weiß, dass man sucht was anderes für eine feste Beziehung und für eine Affäre. Und verlässlich suche ich einen Partner, mit dem ich mich binden will, mit dem ich Kinder haben will. Und für die Affäre suche ich mir einen, der gut aussieht und nicht unbedingt durch Zuverlässigkeit bestechen muss.
Und diese Ähnlichkeitsfaktoren, bezieht sich das auch auf den sozialen Status?
Die Qualität oder die Dauerhaftigkeit von Beziehungen hängt relativ viel vom sozialen Status ab. Also mehr als einem vielleicht lieb ist. Das heißt, Partner mit einem ähnlichen Bildungshintergrund haben eine bessere Prognose als mit sehr unterschiedlichem Sozialstatus und Bildungshintergrund.
Die Kombination Chefarzt-Krankenschwester gibt's. Ob es die häufig gibt, weiß ich gar nicht. Aber es gibt sie. Gibt's das andersrum eigentlich auch?
Das wäre die Kombination Oberärztin-Pfleger. Die gibt es auch, ja.
Seltener?
Seltener, ja. Aber es liegt daran, dass es mehr Chefärzte als Chefärztinnen gibt und dass die Geschlechterverteilung schon bei diesen Berufen ungleich ist.
Es gibt auch Frauen, die sagen, wir sind intelligent, wir sind gebildet, wir haben einen tollen Job und wir sehen gut aus und wir finden niemand. Gibt's da eine Erklärung für?
Das liegt an dem Suchraster der Frauen. Die orientieren sich nämlich nach oben. Die suchen niemanden, der weniger gebildet, weniger Geld hat und so, sondern die suchen einen, der nochmal drüber ist. Das heißt, die Top-Frauen, wenn man das so sagen will, die haben den schlechtesten Markt, weil die natürlich Männer suchen, die sie adäquat finden, die ihnen gewachsen sind. Und die sind meistens gebunden, weil die selber schon attraktiv waren für andere.
Und man als Mann angesichts einer solchen Frau auch eher in eine Verteidigungshaltung geht, weil man nicht sicher ist, ob man deren Ansprüchen überhaupt gerecht werden kann?
Viele, sagen wir mal. Ich würde auch die Männer da jetzt nicht über einen Leisten scheren. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Das heißt, die guten, intelligenten, ressourcenreichen Frauen haben keinen Grund, jetzt den Battle hinzuschmeißen, sondern es gibt immer noch Männer, die auf sowas stehen, glücklicherweise.
Sexualität wird die in Beziehungen überschätzt oder wird sie unterschätzt?
Beides. Sie wird überschätzt und unterschätzt. Also man traut ihr mehr zu, dass sie mehr in der Lage ist, Beziehung zu halten. Sie wird oft auch unterschätzt, weil es geht nicht nur um ein bisschen Geschlechtsverkehr, sondern es geht natürlich immer auch darum, dass sich die Partner finden, dass sie sich körperlich einander zugeneigt fühlen und das auch über das Körperliche und Sexuelle bestätigen. Wenn zwei Partner wenig Sex wollen und damit einverstanden sind, dann kommen die nicht. Warum sollten sie auch? Der Streitpunkt ist immer unterschiedliche Vorstellungen, was Menge betrifft und was Qualität und Sorgfalt, wollte ich schon sagen, oder Qualität betrifft, ja.
Und wie löst man das Problem, wenn der eine unzufrieden ist mit dem, was der andere leistet?
Na, indem man ihm zumindest nicht zuredet, er soll zufrieden sein, sondern erstmal die Gründe für die Unzufriedenheit rausarbeitet. Also viel von meiner Arbeit besteht darin, die Partner überhaupt zum Reden zu bringen. Die sagen sich nämlich nicht alles. Die sagen sich deshalb nicht alles, weil sie die Reaktion des anderen befürchten. Die sagen nicht, du bist mir zu unaufmerksam oder zu witzlos in deiner Sexualität, sondern sagen es eher nicht, weil sie fürchten, der andere ist gekränkt. Ja. Und dann entsteht so ein konsensuelles Schweigen, was natürlich die Sache auch nicht besser macht.
Schließen sich eigentlich nicht eine langjährige, dauerhafte Beziehung und aufregender Sex zwangsläufig aus?
Ja, das Gerücht ist verbreitet. Und das Gerücht ist verbreitet, dass im Laufe von langjährigen Beziehungen der Sex weniger wird im Sinne von Häufigkeiten. Aber das hat nichts über die Qualität zu sagen. Der Satz, der die Sexualtherapeuten sehr beschäftigt, ist folgender. Der heißt, ich kann nicht begehren jemanden, den ich schon habe. Das leuchtet irgendwie ein, weil warum soll ich jemanden begehren, der sowieso schon neben mir im Bett liegt? Ja. Aber das setzt voraus, dass Sexualität immer über Begehren gesteuert ist. Man kann auch Sex haben ohne Begehren. Man kann sich zum Beispiel darüber verständigen, wir haben es gut miteinander, wir streicheln uns, wir vereinigen uns unsensationell am Samstagvormittag oder so, so machen wir es jede Woche. Also das Problem ist eher, dass wenn die Sexualität unter dem Diktat von Leidenschaftlichkeit und Besonderheit gelebt wird, dann gibt es natürlich Niederlagen. Und wenn man sich auch vorstellen kann, man kann normalen Sex haben, unsensationellen Sex, wo keiner applaudieren würde, wenn er den zugucken würde. Ist eine Qualität, die sehr unterschätzt wird.
Wie ist es, wenn die Sexualität deshalb nicht funktioniert, weil der Leistungsdruck, speziell für den Mann, einfach zu groß und zu hoch ist?
Warum soll er sich dem Leistungsdruck fügen? Er kann ja sagen, meine Sexualität besteht darin, dass ich alle 2 Wochen lang einen unaufwendigen Geschlechtsverkehr habe. Wenn er das denn denkt, dann wäre er schon ein Stück frei, vielleicht nicht zur Begeisterung seiner Partnerin. Aber dann könnte man das Gespräch überhaupt anfangen. Leistungsdruck heißt immer, dass jemand von außen gesteuert ist und nicht zu sich selbst kommt.
Kennen Sie auch die andere, sozusagen klassische Nummer, dass die Frau halt Kopfschmerzen hat und Migräne und unpässlich ist und der Mann irgendwie völlig frustriert auf der Bettkante sitzt und irgendwie nicht mehr weiter weiß?
Ja, die Karikatur gibt es auch, aber die Kopfschmerzen nimmt kein Mann mehr ohne weiteres hin. Der versteht ja selbst, was mit Kopfschmerzen gemeint ist. Der denkt ja selber nicht, du hast Kopfschmerzen, tut mir leid, sondern der denkt ja, du schiebst die vor und willst eigentlich nicht. Dann wird eher Klartext gesprochen und wird nicht über Symptome einen Umweg gesucht.
Gibt es Menschen, die ohne Sex gut, glücklich und zufrieden leben?
Ja. Und die sind nicht zu bedauern, sondern die sind zu beglückwünschen, wenn sie damit im Reinen sind natürlich. Plus, wenn ihre Partner damit einverstanden sind.
Ja.
Weil das Problem an der Sexualität ist ja immer, dass der Partner mitspielen muss und ähnlich aufgelegt sein wie sie selber.
Und Sexualität immer 2 Seiten hat. Es macht auf der einen Seite Spaß und bringt Freude, aber es ist halt auch oft mit irgendwas Negativem verbunden.
Sex kann frustrierend sein. Also dieser Spruch, Sex macht Spaß, hört sich so banal an. Ich kann nur sagen, manchmal ja, manchmal überhaupt nicht. Manchmal ist es abstoßend, manchmal ist es eklig, manchmal ist es gewalttätig sogar. Also Sex hat auch viele dunkle Seiten. Und das ist auch ein Grund übrigens für viele, sich vom Sex zurückzuziehen, dass sie keine Möglichkeit haben oder dass sie zu viel Negatives erfahren haben und sagen, lieber lasse ich es ganz bleiben, als dass ich mir das weiter zumute.
Eine bewusste Entscheidung, die jemand trifft?
Meistens wird es gar nicht so bewusst entschieden, sondern es wird einfach vermieden und nicht drüber geredet.
Ja.
Und dann würde ich als Therapeut meine Aufgabe drin sehen, das nochmal explizit zu machen und verständlich zu machen für das Gegenüber.
Und dann?
Das ist genau die Frage. Und dann? Da gibt es verschiedene Wege, die gelaufen werden können.
Welcher Weg ist der am häufigsten begangene?
Der häufigste ist nicht in Therapie zu gehen und in partnerschaftlicher Verbitterung zu bleiben und sozusagen gemeinsam bitter alt zu werden. Der ist relativ verbreitet.
Ja?
Ja.
Kein schönes Modell für die Zukunft und den Rest des Lebens.
Ein mögliches Modell, aber kein schönes unbedingt. Man bleibt ja übrigens nicht nur wegen dem Sex zusammen. Wir haben uns jetzt darauf kapriziert. Es gibt viele Paare, die sagen, wir haben genug anderes. Der Sex ist nicht so doll bei uns, das ist nicht unsere Hauptsache. Aber wir sind ein gutes Team, haben die Kinder, haben das Haus und so. Und das ist auch ein legitimer Grund, zusammenzubleiben.
Der CDU-Politiker Peter Altmaier, heute Kanzleramtsminister, hat vor ein paar Jahren mal in einem großen Interview gesagt, erstens, ich Altmaier lebe beziehungslos und ich Altmaier lebe sexlos. Er hat da relativ viel Häme abbekommen. Ich persönlich finde, das ist ein großartiges Statement und der Mann verdient nicht Häme, sondern Bewunderung, auch für die Offenheit.
Würde ich auch sagen. Der sagt, ich bin so. Und das finde ich überhaupt das Wichtigste. Das geht ja unter bei dieser ganzen Diskussion um Leistungsdruck und Normen und so weiter. Was für jeden der beste Weg ist, zu sagen, wer bin ich als sexuelle Person? Was bin ich für ein Mann? Was bin ich für eine Frau? Und wenn Altmaier sagt, ich bin so ein Mann, der beziehungslos und sexlos lebt, ist es ein stolzes, selbstbewusstes Statement. Und daran ist nichts zu pathologisieren oder rumzukritisieren. Aber die Schwierigkeit ist für viele, dass sie das nicht sagen, dass sie sagen, ich muss, ich soll, ich müsste und so weiter und nicht zu sich kommen.
Das heißt, es gibt einen vermuteten Mainstream, den man dann irgendwie hinterherhechelt?
Wenn man nicht aufpasst. Aber das Wichtigere als der Mainstream ist, zu sich selber zu kommen und zu sagen, was ist für mich richtig, was stimmt für mich? Und eben nicht zu sagen, was normativ, was normal sein sollte, sondern zu gucken, was ist richtig und was ist authentisch. Authentisch ist wichtig, nicht normal.
Ja, aber dafür braucht man schon vermutlich ein bestimmtes Selbstbewusstsein und auch ein bestimmtes Selbstwertgefühl.
Ja, und wenn man keins hat, kann man sich eins zulegen und dran arbeiten und dafür sind ja Therapeuten da.
Das kann man wirklich lernen?
Das kann man lernen. Es geht nicht so schnell. Das ist keine Sache von 2 Stunden oder 2 Minuten. Aber es ist ein Prozess, den man auf den Weg bringen kann, das geht.
Wir machen diese Sendung am Valentinstag, an diesem SWR1-Schwerpunkttag zum Thema Online-Dating, Partnersuche im Internet. Wobei auch da gibt es immer die Stunde der Wahrheit. Wenn die zwei, die da vorher kommuniziert haben und sich verbinden möchten, sich das erste Mal sehen.
Das kann spannend sein, aber das ist ja der Witz der ganzen Geschichte, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Also das ist ja nicht so angelegt oder man kann sich nicht so vorstellen, die A sucht B und dann finden sie sich und dann haben sie sich wunderbar, sondern das ist ja eine Suchstrategie, die ihre Höhepunkte hat und ihre Niederlagen hat und eine ganze dramaturgische Ablauf, der macht die Sache doch erst spannend.
Und es ist die ganze Palette möglich. Also man trifft jemanden, sieht jemanden, denkt, um Gottes Willen, ich will schnell wieder weg, bis hin zu, mir fliegt der Schädel weg. Was ist das für ein Mensch, der da auf mich zukommt?
Genau. Und das macht die Sache so lustig. Also lustig sage ich jetzt ironisch, es ist vielleicht manchmal überhaupt nicht lustig. Aber ich glaube, bei dieser Partnersucherei kommt es auch darauf an, wenn man das ganz ohne Humor macht, dann verliert man auch. So ein bisschen Humor nach dem Motto, auf was ich wenig da nur wieder gestoßen bin, dass man sich das selber auch nicht krumm nimmt oder auch dem anderen nicht krumm nimmt, dass der so ist, wie er ist. Ja. Dann wird es irgendwie lebendiger und vitaler und wird nicht so eine verbissene Suche, welcher Topf nun auf meinen Deckel passt.
Ja, und eins sollte man vielleicht auch noch bedenken, also nirgendwo wird so geschummelt und getrickst wie bei dieser Selbstbeschreibung.
Ja, mittlerweile nennen wir das ja alternative Fakten. Das heißt, es wird einfach was erzählt. Aber das ist oft nicht schlimm. Ich habe ein paar Fälle erlebt, wo ich von jemand erzählt gekriegt habe, ich habe mich jünger gemacht, also Frauen. Und die haben dann gesagt, als rauskam, als ich mit der Wahrheit rausrücken musste, in 2 Fälle kenne ich, wo der Mann gesagt hat, egal, das ist eine lässliche Anfangslüge, damit wir überhaupt ins Geschäft kommen und es nicht zensiert hat.
Diese Online-Dating-Geschichte, ist das nicht nur der Trend der Gegenwart, sondern ist das auch etwas, was die Zukunft bestimmt oder sehen Sie da noch ganz andere Möglichkeiten der Partnerfindung?
Naja, das ist jetzt zunächst mal ein gegenwärtiger Trend. Die Zukunft kenne ich natürlich nicht. Aber geflirtet wurde immer. Das ist ja nur, die technischen Möglichkeiten sind anders. Und die erlauben, das höherfrequent zu machen, parallel zu machen, von zu Hause aus zu machen, sich nicht zu bewegen. Also es geht schneller, aber vielleicht auch unromantischer.
Wollte ich gerade sagen. Können Sie verstehen, dass Menschen auch sagen, ich mache es deshalb nicht, weil das ist der finale Tod jeder Romantik?
Es gibt ja welche, die machen es eine Zeit lang schon und erleben dann, es ist der finale Tod und machen es dann nicht mehr. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Also auch über Datingportale ist Romantik möglich. Also ich finde es falsch zu sagen, die Technik verhindert Romantik. Das ist nicht so. Die Technik kann Romantik auch befördern und deshalb wird es auch weiter getrieben. Wüssten alle Portalnutzer, dass es nur technisch zugeht und die Romantik und die schönen Gefühle, um die es ja geht, wäre nicht möglich, dann würden sie es bleiben lassen. Also das Versprechen läuft immer noch mit. Ja, und besser, man weiß es vorher nicht, wie es ausgeht, weil sonst würde das Leben weniger unterhaltsam werden.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie da waren. Und das Thema Online-Dating, Partnersuche im Internet wird weitergehen im Programm SWR 1 Baden-Württemberg an diesem Valentinstag. Danke, dass Sie da waren.
Danke.
Eins gehört.